Werbung.
Weißt du, Ole, uns wird ja immer gesagt, dass wir auch irgendwie ein True Crime Podcast sind, auch wenn wir gar nicht von klassischen Verbrechen erzählen.
Uns wird auch immer gesagt, dass wir viel zu lange Sommerpausen machen, by the way.
Ja, das kann ich auch verstehen. Wir haben ja genau so einen Hunger auf gut recherchierte, spannende Stories wie ihr.
Falls ihr hungrigen Mäuse also noch mehr fesselnde, investigative Geschichten hören wollt, dann haben wir einen echten Geheimtipp für euch.
Und zwar den Podcast Tatort Kunst vom Deutschlandfunk. Die lieben MacherInnen stecken da wahnsinnig viel Recherchearbeit rein und auch die Produktion ist wirklich Premium.
Es geht unter anderem um mysteriöse Diebstähle von chinesischem Porzellan, um Sammler, die gestohlene Kunstwerke an Museen verkaufen und um das Rätsel der verlorenen Handschriften von Franz Kafka.
Das Ganze ist mega spannend aufbereitet und zieht einen wirklich rein in diese wilde Welt aus Fälschungen, spektakulären Diebstählen und Millionenbeträgen.
Und der Podcast Tatort Kunst ist öffentlich-rechtlich. Es gibt also keine Werbung.
Tatort Kunst gibt es in der kostenlosen Deutschlandfunk-App und überall da, wo es sonst Podcasts gibt.
Wir haben euch alles in den Shownotes verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei.
Werbung fertig.
Moin, wir sind Ol und Tore, wir sind aus der Zukunft und wir haben ein paar Informationen, die wir jetzt dringend loswerden müssen. Tore hat ein paar Nachrichten für euch bezüglich der Musik zu Ada Blackjack.
Die Musik zur Miniserie, die ich selber komponiert habe, die Ole approved hat,
50-50 mein Daumen hochgehalten,
ist jetzt überall verfügbar. Also, wenn ihr Spotify habt, Apple Music, whatever, wir haben euch alles in die Shownotes verlinkt. Hört unbedingt mal in die Musik rein, ich wäre sehr stolz.
Es ist ein Epos und das sage ich nicht, weil ich Epos mal unbedingt sagen wollte. Ihr findet den Link auf jeden Fall in den Shownotes. So, warte, wie macht man das jetzt hier aus?
Drückt da die Taste einfach.
Okay. Jetzt. Okay. Ja.
Wild und fremd. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
Moin, herzlich willkommen.
Mach du.
Okay. Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd. Ich bin Ole, neben mir sitzt
Tore. Wir sitzen im heißen Studiozimmer auf dem Dachboden. Wir haben das Fenster aufgemacht.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute den ganzen Tag in meiner Komfortzone gelegt. Ich habe mich nicht viel bewegt, ich saß viel im Zug, habe einfach nur rumgechillt. Und ich glaube, wir können direkt auf das Thema heute aufmerksam machen, denn wir sprechen heute mit jemandem, der sich sehr, sehr wenig in seiner eigenen Komfortzone bewegt.
Wir sprechen heute mit einem echten Abenteurer. Ich meine, wir sind es auch manchmal so ein bisschen, aber ich glaube, unser heutiger Gast kann noch deutlich mehr erzählen. Und ich würde ganz gerne mit der Geschichte anfangen, wie wir zueinander gefunden haben.
Ich glaube, als wir zu uns wenn ich mich richtig erinnere, war es ein unfassbar heißer Sommer. Wir waren mit der Familie in Frankreich. Es war unfassbar warm.
Und wir wollten eigentlich Pause machen.
Es war Sommerferien. Wir hatten halt geplant, eine kleine Pause einzuschieben. Nur das hat nicht ganz geklappt.
Ja, man linst natürlich dann trotzdem mal so in seine Mails und schaut so, was so geht. Und ja, irgendwann kam eine Nachricht rein von einem Podcast, den wir seit unserer eigenen Gründung schon auf dem Schirm haben und immer wieder reingehört haben. Weil er auch, da kann ich nochmal ganz kurz drauf verweisen, wir hießen ja ganz früher mal anders. Die OGs werden sich vielleicht noch erinnern.
Wir können es droppen hier. Wir hießen früher Weltwärts, bis wir nette Mails bekommen haben, dass wir uns nicht mehr so nennen dürfen. Genau. Und wenn man bei Spotify Welt eingegeben hat, dann kam noch ein ganz anderer, super interessanter Podcast. Und mit dem werden wir heute schnacken. Heute ist Erik bei uns, der Host von Weltwach. Erik, hallo.
Herzlich willkommen.
Seid mir gegrüßt. Hi, ihr beiden.
Schön, dass du da bist. Willst du dich vielleicht einmal noch mal ganz kurz vorstellen, so in drei Sätzen oder zwei Sätzen oder so?
Na klar, gerne. Freut mich, dass es klappt. Zunächst möchte ich festhalten, also ich war nicht derjenige, der euch verboten hat, euch Weltwärts hieß es, glaube ich, zu nennen, ne?
Ja,
also ich
ja.
Lege keinen Wert darauf, dass die Silbe Welt jetzt mir gehört. So weit gehe ich dann doch nicht. Aber richtig, der Podcast heißt vollständig Weltwach. Und ihr habt mich ja jetzt schon so ansatzweise vorgestellt und bringt mich direkt in Verlegenheit. Also ich würde mich selbst nie als Abenteurer vorstellen, insbesondere nachdem ich mit so vielen echten Abenteurerinnen und Abenteuern schon gesprochen habe für meine eigene Show. Aber ist schon richtig. Ich bin gelegentlich auch mal unterwegs, mache die ein oder andere Reise auch mal etwas ausgiebiger. Aber in allererster Linie schreibe ich Bücher und seit einigen Jahren der noch größere Schwerpunkt mache ich Podcasts und das auch sehr gerne mit sehr viel Mühe und Leidenschaft und schaue mich deshalb natürlich immer gern auch um, was da sonst los ist in der Welt der Podcasterei, insbesondere auch in meinem Themenspektrum, in meiner Welt. Und da bin ich vor, ich weiß gar nicht mehr wann, vor ein paar Jahren eben unter anderem auch auf euch gestoßen und war beeindruckt und wollte euch das einfach mal wissen lassen. So kam es zu der Mail in eurem Urlaub. Sorry nochmal dafür.
Ja, und das hat uns mega gefreut. Ja,
es war für uns irgendwie so eine krasse Meldung, weil du geschrieben hast, ey, ich wohne in L.A., ich bin selbstständig mit Weltwach, ich habe ein paar eigene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ey, wir waren komplett begeistert am Anfang an. Also wirklich,
ja, das
Wahnsinn.
Ist halt so, das ist so, man, natürlich bekommt man mal Mails oder mittlerweile natürlich auch häufiger Mails von irgendwelchen Leuten, die halt sagen, hey, mega cool. Und übrigens, da freuen wir uns natürlich auch drauf. Also schickt uns gerne Mails mit Lob oder Kritik an info@wildundfremd.de. Aber es ist natürlich nochmal viel schöner, das von jemandem zu hören, der damit selber selbstständig ist und auch große Erfolge hat. Das ist natürlich nochmal was anderes und freut einen natürlich nochmal umso mehr.
Das ehrt mich, dass euch das so viel bedeutet, aber mir war in dem Fall einfach wichtig. Ihr macht echt einen tollen Job und ich kann nachvollziehen, wie viel Arbeit und Leidenschaft ihr in eure Folgen steckt. Und man kriegt ja oft und hin und wieder auch mal was auf den Deckel, wenn irgendwas nicht so passt. Deswegen, ich finde es immer schön, sich auch mal zu Wort zu melden, wenn einem was richtig gut gefällt. Das wollte ich euch damals wissen lassen.
Ja, geil. Das hat uns unfassbar gefreut. Ich glaube, wir werden, also grundlegend werden wir uns heute ein bisschen damit beschäftigen, ob du nicht doch ein Abenteurer bist. Denn von allem, was ich gelesen habe, klingt da eher das Gegenteil durch, dass du doch ein Abenteurer bist. Darüber werden wir heute ein bisschen schnacken. Und Leute, ich kann euch versprechen, wenn diese Folge erscheint, dann ist ganz oben Weltwach verlinkt. Hört da unbedingt rein. Ist ein Reise- und Expeditionspodcast, hat mir unfassbar gut gefallen. Ich glaube, Tore auch.
Ja, es ist.
Lächelt und guck mich an.
Es ist, genau. Es ist natürlich aktueller als das, was wir behandeln, aber vielleicht die perfekte Ergänzung zu Wild und Fremd.
Ich würde auch sagen, ja. Ich stelle jetzt keine Testfragen, was ihr euch so angehört habt, keine Sorge.
Sehr gut, nee, es ist ja auch mittlerweile, wie viel? Ihr habt schon 300 Folgen oder so?
Ja, gut, 300, ja, 350, 360, ich weiß gar nicht, ja.
Also es ist insane, das ist, man muss das mal ausrechnen, wie viele Stunden.
Ich möchte es gar nicht
oder
ausrechnen,
Tage oder
Wahnsinn ist, ja.
Wochen an reinem Material, das sind unglaublich.
Mhm.
Genau, und ich glaube,
ja, wir müssen jetzt hier mit den harten journalistischen Fragen reinkommen.
Jetzt geht's los. Es wird hart.
Jetzt wird's ernst. Jetzt kommt unser Fragenkatalog. Nein, wir haben uns ein paar Notizen gemacht, aber keinen Fragenkatalog aufgestellt. Aber so ganz beginnend, was ich immer eine super interessante Frage finde. Erik, was ist für dich ein Abenteuer?
Ein Abenteuer ist für mich eine Begebenheit, die mich herausfordert, die mich mit Umständen, Gegebenheiten konfrontiert, in denen ich mich unsicher fühle, die mich vielleicht auch ein Stück weit überfordern. Und wenn ich dann zumindest mal versuche, sie zu bestehen, die mir auch ermöglichen, vielleicht das eine oder andere dazu zu lernen. Das heißt, ein Abenteuer muss aus meiner Sicht nicht unbedingt mit körperlichen oder seelischen Gefahren einhergehen, aber sollte schon, naja, so ein gewisses Potenzial haben, dass es so ein bisschen ruppig wird. Einer von euch beiden, ich weiß nicht mehr wer, hat vorhin erwähnt, er sei jetzt irgendwie seit Tagen voll in der Komfortzone gewesen. Also das gehört dann natürlich tendenziell nicht zum Abenteuer. Ist natürlich auch so ein Buzzword, Komfortzone verlassen.
Ja, das war ich.
Genau, sei dir ja auch gegönnt. Ich bin auch ganz gerne in der Komfortzone zwischendurch mal. Das ist ja nicht das Problem. Aber ist schon richtig, also ein Abenteuer bedeutet natürlich, sich mal bewusst und mal vielleicht auch unbewusst darauf einzulassen, dass es dann auch doch mal jenseits dessen, was man so kontrollieren geht, zugehen könnte.
Das heißt, es ist ja insgesamt freiwillig, wenn man sagt, ich möchte ein Abenteuer ziehen oder ich möchte nicht in ein Abenteuer ziehen. Warum entscheiden sich Menschen dafür, loszuziehen und wirklich in ein Abenteuer zu gehen? Und vielleicht auch, welche Rolle spielt die Sehnsucht nach Zuhause dabei?
Ist natürlich eine Frage, die ich auch meinen Gästen immer wieder gestellt habe, weil mich das ganz genauso interessiert wie euch. Ihr stellt euch diese Fragen ja auch immer wieder, was so die historischen Expeditionen anbetrifft, nicht wahr? Wo ja mit diesem Abenteuerdrang in allererster Linie eher noch ein Entdeckerdrang einherging. Also wo es ja oftmals zumindest wirklich darum ging, nun geografisch was Neues zu entdecken, zu finden oder zu beweisen, was menschlich so möglich ist. Ist ja auch eine Form der Entdeckung, dass man nun zum Beispiel eben den Südpol erreichen kann. Und ich erinnere mich noch so vage an das erste Gespräch, das ich für Weltwach mit Reinhold Messner zum Beispiel hatte, so der Godfather of Adventure, zumindest im deutschsprachigen Raum, nicht wahr, bietet sich an, ihn auch zu fragen. Und der hat immer darauf verwiesen, dass ein Abenteuer, dass es da ganz stark darauf ankommt, eben keinen doppelten Boden zu haben, also zum Beispiel auch mal aufzubrechen ohne GPS-Geräte, ohne wie in seinem Fall bei Mount Everest künstlichen Sauerstoff, wo damals ja alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt haben, das ist gar nicht möglich, das kann man nicht überleben. Er wollte es trotzdem probieren. Und aus seiner Sicht besteht ein Abenteuer darin, eben zu riskieren, also er ist ja ein extremer Typ nun, umzukommen, aber eben alles dafür zu tun, es nicht dazu kommen zu lassen. Aber es muss zumindest dieses Risiko geben. Und zwischen diesem Extremen und dem kleinen Erik, der gelegentlich immer auch mal vor die Haustür geht, gibt es natürlich ganz, ganz viele Zwischenstufen. Und jetzt habe ich mich schon so in Rage geredet, dass ich die eigentliche Frage fast schon vergessen habe.
Nee, aber das ist, ich finde es cool, dass wir auf Reinhold Messner jetzt gekommen sind, weil ich...
Wir können spoilern, dass wir auch bei Reinhold Messner angefragt haben und dann mit der Sekretärin haben wir gesprochen und die hat sich dann alles angehört und hat gesagt... Nee, also Herr Messner hat keine Zeit für mich dafür gerade.
Das finde ich so gut, dass super, du dazu sagst, sie hat sich alles angehört und dann, nee.
Sie hat wirklich eine sehr liebe und sehr, müssen wir auch nochmal, glaube ich,
Die Frau war wirklich super. Die hat sich auch an Herrn Messner gewendet und hat ihm das vorgeschlagen und es leider abgelehnt. Vielleicht klappt es ja demnächst, aber so unfassbar cool, dass du mit Reinhold Messner gesprochen hast, wirklich.
Wie fühlt sich das an, neben Reinhold Messner zu stehen, der ja wirklich, ich glaube, die größten Höhen und die tiefsten Tiefen des menschlichen Daseins, zumindest was so diese Abenteuerlust und dieses Leben in Extremsituationen angeht, selber durchlebt hat. Ist es komisch, das dann irgendwie die Person dann als Mensch zu sehen oder ist es eine spirituelle Erfahrung? Wie fühlt sich das an?
Ach, es ist so eine Mischung. Also natürlich ist es schon was Besonderes bei solchen prominenten Persönlichkeiten, wenn ich sie dann zu Gast haben darf, weil es eben Menschen sind, die ich seit Kindheit kenne. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich diese Person jetzt in dem Fall Messner mal nicht kannte und ihm dann leibhaftig vor Augen zu stehen, das ist natürlich was Besonderes. Insbesondere, wenn es dieses Privileg gibt, jetzt mit ihm irgendwie 1-2 Stunden sprechen zu dürfen. Das ist natürlich das, wo es wirklich spannend wird und wo dann naja auch eine gewisse Verantwortung damit einhergeht, seine Zeit, die er ja auch Gott weiß anders verbringen könnte, nicht zu verschwenden. Also ich bin da ehrlich gesagt jetzt nicht in Ehrfurcht erstarrt in solchen Situationen, sondern eher konzentriert, gut vorbereitet und mach mir eher selber so einen gewissen Druck, nicht jetzt nach irgendeiner Perfektion zu streben, weil welches Gespräch ist schon perfekt, man muss ja auch irgendwie ein bisschen den Flow finden, aber schon den Druck, eben genau das zu versuchen, den Flow zu finden, ein gutes Gespräch zu führen, auf eine Art und Weise, die dann auch für meine Hörerinnen und Hörer gewinnbringend ist und auch eine Art und Weise, wo er dann nachhinein auch nicht das Gefühl hat, seine Zeit verschwendet zu haben. Das ist eher eine Frage der Konzentration. Aber natürlich, klar, im Nachhinein große Erleichterung, wenn es geklappt hat, wenn alles sauber im Kasten ist und wenn man es dann veröffentlichen und der Hörer schafft.
Ja, nochmal checken, ob auch alles aufgenommen hat am Ende. Oh Gott, ja.
Das habe ich mal einmal verbockt, ein einziges Mal verbockt in 360 Folgen mit Ranga Yogeshwar. Da saß ich bei ihm zu Hause, der Wissenschaftsjournalist. Und da habe ich, glaube ich, nach 10 Minuten gemerkt, dass da rein gar nichts lief.
Ah, immerhin das gemerkt, aber. Ja.
In 10 Minuten ja, geht aber, da muss man nicht irgendwie sagen, jetzt alles nochmal.
Ja, aber gerade auch mit so einem Profi wie ihm, ne, der nun 1000 Interviews gibt und führt und Dokus und Bücher und so weiter, wenn du dann sagen musst, oh, stopp, Ranga,
seit 10 Minuten.
So eine Kleinigkeit ist da gerade schief gelaufen. Also der rote Knopf hier, der hätte jetzt noch betätigt werden müssen. Oh, naja, er hat Verständnis gezeigt.
Ja, ja. Du hast es eben schon gesagt, dass Reinhold Messner auch gesagt hat, dass man manchmal einfach losgehen sollte, ohne eine Reise zu planen. Ich glaube, wir haben uns auch ein bisschen darüber beschäftigt mit dieser Bergfolge, dass Reinhold Messner da oft, er hat ja gegen diese Sauerstoffhilfen, den hat er ja widersprochen und ich glaube, er hat auch wenig Stützen angebracht, weil für ihn einfach dieser Sinn des Abenteuers dadurch abhanden gekommen ist. Und er gesagt hat, wenn wir am Berg sind, dann kämpfen wir 1:1 gegen diesen Berg und müssen diesen Kampf einfach gewinnen. Also heißt es für dich, dass je mehr man eine Reise plant, desto weniger es dann am Ende ein Abenteuer wird?
Tendenziell schon. Nun würden sicherlich auch einige große, Abenteurerinnen und Abenteurer und Menschen, die viele Expeditionen gemacht haben, vielleicht antworten, Also der Plan gehört schon dazu, auch ein Messner, nicht wahr? Der bereitet sich ja akribischst vor. Also da ist jedes Seil hundertfach gecheckt, der hat die richtigen Schuhe, ganz mal abgesehen vom Training, mal abgesehen auch davon, dass er sich vorher Wochen und Monate mit der richtigen Route beschäftigt. Also es geht jetzt nicht darum, als Hasardeur sich irgendwie blind in Gefahr zu begeben und das dann als Abenteuer zu bezeichnen. Aber es geht eben darum, im kleineren, in meinem Fall, im größeren, in seinem Fall, Räume zu schaffen für das Unvorhergesehene, das allemal. Und für ihn bedeutet das eben, er treibt das eben auf die Spitze, wenn es ums Bergstein geht, bekanntermaßen genau, kein künstlicher Sauerstoff, keine Bohrhaken. Das heißt, er möchte auf jedwede künstliche Infrastruktur verzichten, natürlich auch auf Träger und dergleichen mehr, sondern er sagt, wenn ich das mache und wenn es gelten soll, dann aus eigener Kraft und aus eigenem Vermögen. Sonst haben wir irgendwann das, was wir heute am Everest haben. Messner würde jetzt sagen, auch gut, können die Leute gerne hochsteigen mit dieser Infrastruktur, aber das ist dann eben kein Abenteuer und auch kein Alpinismus, wie er ihn zumindest versteht, sondern ist am Ende Tourismus, was ja auch in Ordnung ist. Genauso wie er auch damals mit Arvid Fuchs den Südpol durchquert hat, zu Fuß 90 Tage durchs ewige Eis, haben sie auch ganz bewusst zum Beispiel auf Navigationsgeräte verzichtet, weil sie gesagt haben, ja, man kann sich absichern in alle möglichen Arten und Weisen, aber manchmal tut es eben gut, das nicht zu tun. Und also für mich ist aus dem eher das Learning jetzt nicht, ich muss unbedingt genauso machen, wenn ich in die Berge gehe, das keinesfalls. Aber ich finde, man kann das schon übertragen, auch so aufs eigene Reisen und auch aufs eigene Leben. Und zwar so idealerweise, dass es nur nicht an Leib und Leben geht. Aber was ich mir aus diesen Gesprächen mitnehme, ist eben doch bei meinen eigenen Reisen nun nicht alles durchzutakten und durchzuplanen, sondern eben doch auch mal Räume zu lassen für dieses Unvorhergesehene. Und insbesondere, da glaube ich, haben mich die vielen Gespräche mit meinen Gästen sogar noch stärker inspiriert als beim Reisen, ist was so, naja, kitschig formuliert die Lebensreise anbetrifft. Also auch da zu sehen, wenn es halt wirklich aufregend werden soll, dann muss es halt auch mal aufreibend sein dürfen. Also ich bin auch eher, naja, so ein bisschen sicherheitsorientierter aufgewachsen. Meine Mutter ist Kindergärtnerin, mein Vater Polizist, so ganz reguläre Jobs. Ich kenne keinen einzigen Menschen in meiner eigenen engeren Familie, der oder die selbstständig ist oder auch nur ausgewandert wäre oder sonst irgendwas. Und ich muss ehrlich sagen, all diese Schritte, mich selbstständig machen, nach Amerika gehen, verschiedenste andere Sachen, das hat mich immer sehr, sehr viel Überwindung gekostet, weil das meinem, naja, deutschen Sicherheitsdenken oder zumindest meinem persönlichen Sicherheitsdenken doch immer wieder zuwiderläuft. Und da nehme ich mir, also diesbezüglich, glaube ich, nehme ich mir ein Beispiel und nehme viel raus aus diesen Gesprächen à la Messner, Ranga und wer da sonst noch so zu Gast war, mich dann zu erinnern, das sind jetzt auch keine Leute, die typischerweise so 9-to-5-Jobs haben. Und ich finde die einfach super spannend, diese Persönlichkeiten. Und treib's jetzt nicht so weit, aber hin und wieder eben doch mal diese Unwägbarkeiten zuzulassen, das ist was, das habe ich daraus gelernt, glaube ich. Habt ihr nicht gefragt, aber ich erzähl's trotzdem.
Nee, das leitet Input. Aber perfekt in die nächste Story rüber, weil wir haben natürlich auch, ich meine, du bist ja selber auch ab und zu unterwegs. Ich weiß, du bezeichnest dich selber nicht als Abenteurer, aber du hast ja schon wilde Reisen gemacht. Zum Beispiel.
Ich habe hier und da mal Abenteuerliches erlebt.
Zum Beispiel auch sehr, also ich, keine Ahnung, das musst du gleich jetzt auseinanderfalten, ob das wirklich unvorbereitet war, aber ich habe gehört, du bist ohne Motorradführerschein mit dem Motorrad durch den Himalaya gedüst, zum Beispiel. Ist es?
Das war, ja.
Also das ist ja quasi irgendwie sehr abenteuerlich, wenn man das in diesem klassischen Sinne sieht. Je weniger Planung, desto mehr Abenteuer.
Absolut. Also natürlich alles ist relativ. Deswegen füge ich ja immer nur hinzu. Ne? Mit so einem Messner oder so darf man sich dann, also keinesfalls vergleichen, würde ich auch nie tun. Für mich, für meine bescheidenen Verhältnisse war das ein gewaltiges Abenteuer. Ganz, ganz klar. Ich war da tatsächlich sehr wenig vorbereitet. Ich bin mit zwei Freunden aufgebrochen. Einer davon ziemlich guter Indienkenner. Der hat sich dann so ein bisschen um die Logistik gekümmert, hat die Motorräder beschafft. Ich hatte da herzlich wenig mit zu tun. Saß dann irgendwann auf der Maschine in Neu-Delhi und wir hatten das Ziel in der Tat gefasst, von Neu-Delhi aus, mitten aus der Innenstadt heraus, gen Himalaya zu fahren und zwei oder drei Wochen über etliche Umwege durch abgelegenste Gebirgsregionen und Gebirgspässe und Hochstraßen bis nach Leh uns dort ins Herz des Himalaya vorzukämpfen, im Zelt zu schlafen und eben wirklich so abgelegen wie nur irgend möglich dort oben unterwegs zu sein. Und ja, ein kleines Detail bestand darin, dass keiner von uns einen Motorradführerschein hatte und auch keiner von uns auch nur jemals zuvor auf einem Motorrad gesessen hatte. Also wir haben es wirklich Learning by Doing gemacht. Soll jetzt keine Empfehlung sein, das genau so auch zu machen, ist vielleicht nicht die smarteste Idee. Wir haben es halt damals so gemacht, ja. Ist zum Glück gut gegangen.
Naja gut, ich glaube, das ist auch viel Learning by Doing. Ich weiß noch, ich war mal auf Mallorca und ich habe auch keinen Motorradführerschein,
ja,
und wollte mir da ein Moped mieten und habe dann gesagt, ja, ich habe einen Führerschein, alles gut, den habe ich jetzt nicht dabei. Und dann habe ich die Maschine gehabt und wollte halt, ich wusste ungefähr, wie es geht so, und wollte Gas geben, aber ich habe in die falsche, ja, Richtung gedreht. Und da hat der Typ sofort gesagt, nee Mann, du kriegst hier gar nichts, keine Chance. Also schon eine Leistung so, ne? Und vor allen Dingen dann auch im Himalaya.
Ich mein, da muss ich sagen, da habe ich Glück gehabt mit meinem Verleiher, weil dort, wo wir sie dann in Neu-Delhi abgeholt haben, ich bin auch schon mal hier und da so Motorroller gefahren irgendwie in Südostasien und so, klar, aber so ein richtiges Motorrad mit Gangschaltung eben nicht. Ja. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben dann also diese Motorräder mit unserem ganzen Gepäck beladen, ziemlich schwer beladen dementsprechend auch, also hatte ja schon so kleinen Expeditionscharakter. Und ich wusste einfach, ich werde die Maschine hundertprozentig abwürgen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das Ding funktioniert. Und wir haben dann unter den skeptischen und etwas irritierten Augen des Verleihers diese Maschine in ausgeschaltetem Zustand vom Hof geschoben, so drauf sitzend, halb stehend, so dass auch kaum die Füße eigentlich auf den Boden gekommen sind, so mühsam irgendwie balancierend, dass wir nicht noch umkippen vor seinen Augen, bis um die nächste Ecke. Er konnte, glaube ich, überhaupt nicht verstehen, was wir da machen, ist aber, glaube ich, auch nicht auf die Idee gekommen, dass wir so vermessen sind, nun ohne Ahnung und Kompetenz da uns in die Berge aufzumachen. Naja, also um die nächste Kurve rum, und dann haben wir es versucht und sind natürlich auch kläglich gescheitert. Klar, also hat ein paar Versuche gedauert. Aber Learning by Doing ist das richtige Stichwort. Also ich bin bei der Durchquerung von kleinen Gebirgsflüssen oder auf Matschpisten. Also ich bin hingefallen ohne Ende. Ich bin in Wasser, in jeden Fluss eigentlich reingefallen, den es da irgendwie gab. Aber ich würde sagen, am Ende konnte ich es. Also das auf jeden Fall. Learning by Doing hat funktioniert.
Ich würde ganz ehrlich sagen, solche Geschichten reichen zumindest mir, dich wirklich als Abenteurer zu bezeichnen, weil das ist ja nicht so eine Sache, die jeder mal machen kann, da hinzufahren, dann zu sagen, ja, ich kann Motorrad fahren, dann einfach so loszukommen und durch die Berge zu fahren. Ich finde das wirklich Wahnsinn. Und ich wollte fragen, wir haben ja super viele Zuhörer, die nicht oft draußen unterwegs sind, die vielleicht keine riesigen Reisen machen.
Ja.
Hast du Ideen, was Leute machen können, die halt eher einen 9-to-5-Job haben, die eher so ein bisschen im System sind und eben nicht die Zeit haben, große Reisen zu machen, wie die ihr eigenes Abenteuer erleben können?
Puh, naja, das kommt natürlich wirklich auf die Person an. Also das ist jetzt schwer so generell zu beantworten. Gibt's von bis, angefangen von, kennt ihr bestimmt auch den Begriff, der Mikroabenteuer, hat man auch schon Folgen.
Genau, das hast du auch mal in einem Interview gesagt, ja? Das Mikroabenteuer vor der Haustür suchen. Fand ich einen mega schönen Satz, musst du vielleicht nochmal ein bisschen erklären.
Das hat Christoph Förster in Deutschland groß gemacht, das Thema, der war auch schon mehrfach bei uns zu Gast, besteht darin, warum warten wir immer auf den Jahresurlaub? Wir warten das ganze Jahr, bis wir dann irgendwann mal 2-3 Wochen wegfahren können, oder noch schlimmer, wir warten das ganze Leben bis zur Rente, um dann mal größere Trips zu machen und dieses Abenteuer in unser Leben zu kriegen. Und er sagt, warum warten? In kleinen Dosierungen können wir genau das, was diese großen Abenteuer ausmacht, also dieses sich ein bisschen herausfordern, draußen sein und so, können wir auch im Kleinen kriegen. Also selbst wenn wir einfach mal in den Wald gehen, in den nächstgelegenen, oder in irgendeinen Park und in der Hängematte übernachten oder mal unvorbereitet irgendwo hingehen, oder also da gibt's ganz viele Beispiele. Habe ich oft auch schon genauso gemacht. Ich habe meinen Mann Cedric zum Beispiel mal im Februar in Deutschland überrascht und gesagt, so komm, jetzt hier Hängematten-Nacht bei widrigsten Bedingungen. Das war tatsächlich ein Mikroabenteuer, ja. Da haben wir auch gelitten. Oder erst letzte Woche haben wir hier in Brooklyn, wo ich lebe, in New York, auf dem Dach übernachtet, wo es kein Geländer und nichts gibt, also das ist offiziell nicht zugänglich, aber haben wir uns dann auch hingelegt mit einer Isomatte und einfach mal so ein bisschen, ne, schöner Rotwein und so, man macht sich's gemütlich, aber einfach mal so ein bisschen ausbrechen.
Crazy.
Oder Christo würde zum Beispiel vorschlagen, wenn ihr vielleicht einen etwas längeren Arbeitsweg habt, wo ihr normalerweise mit dem Auto oder Fahrrad hinfahrt, geht einfach 4 Stunden vorher los und geht zu Fuß hin und dann seid ihr dort. Oder, also gibt's ja 1000 Möglichkeiten. Man muss nicht immer in die Ferne, um was zu erleben. Aber klar ist natürlich auch, nachdem wir jetzt von Himalaya und sonst was reden, ist es das auch nicht, was jeder und jede dann unbedingt haben möchte. Und da würde ich auch sagen, also viele meiner schönsten, denkwürdigsten Reisen, die gingen nicht einen Monat oder ein Jahr, sondern durchaus auch mal 2 Wochen oder eine. Also Jordanien ist zum Beispiel so ein Land, da braucht man eine Woche für, um richtig viel schon zu erleben. Oder ich weiß, dass ihr viel in Schottland unterwegs seid, dort wandern seid. Eine meiner schönsten Wanderungen hatte ich in Schweden im Sarek-Nationalpark. Mhm. Wildnis pur von einem Horizont zum anderen. Wenn man da 2-3 Wochen irgendwie sich mal abknapsen kann, dann erlebt man dort das Abenteuer seines Lebens. 2000 Quadratkilometer Wildnis ohne Pfade, ohne Handyempfang, ohne irgendwelche Infrastruktur. Bergbäche, Gletscher, Flüsse, einfach weite Ebenen. Schöner geht's nicht. Und jeder Lagerplatz, abends schön Lagerfeuer, ist schöner als der nächste. Und das schafft man. Also das kann man machen, auch wenn man einen ganz regulären Job hat. Klar, wenn noch Familie dazu kommt, ist es eine Frage der Planung. Deswegen ist es jetzt schwer, das so ganz generell zu beantworten. Kann man mir gerne eine Mail schreiben, wenn jemand konkrete Fragen hat oder Vorschläge wünscht.
Verlinken wir auf jeden Fall in die Shownotes.
Ja, ich glaube, es wäre schlau. Ich würde ganz gerne nochmal einen kleinen Abstecher zurückmachen, weil ich habe es eben irgendwie voll vergessen zu sagen. Wir hatten ja eben schon ein bisschen über diese Reinhold-Messner-Geschichten geredet und der hat ja super viele Sachen gemacht, die quasi noch niemand vor ihm gemacht hatte. Zum Beispiel den Berg ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen oder sonst was. Das sind ja irgendwie so eine Art weiße Flecken, die wir noch haben, eine Art Sachen, die noch nicht gemacht wurden. Mittlerweile sind wir in 2024 und ich würde behaupten, dass super viel auf dieser Erde irgendwie schon entdeckt ist oder dass die meisten Berge schon bestiegen sind und dass dieser weiße Rand dieser Karte immer, immer kleiner wird. Trotzdem ziehst du ja immer noch los, du erlebst ja wirklich immer noch Abenteuer. Warum ziehst du los, wenn die Welt um dich rum quasi schon entdeckt ist? Also was ist dein Motivationsgrund dafür, trotzdem loszugehen?
Weil es mir ganz egoistisch natürlich in allererster Linie um meine eigene Erfahrungstiefe geht und nicht um den Anspruch für die Menschheit irgendwas Neues zu erschließen. Also den Anspruch habe ich natürlich in keinster Art und Weise, sondern ich breche auf, um, so platt das klingt, in allererster Linie um Natur zu erleben, Natur zu genießen und mich manchmal dann auch an und mit und in der Natur zu messen und herauszufordern und mich, ja, kitschig formuliert, dadurch am Leben zu fühlen. Also das ist für mich der weiße Fleck, der ist in mir drin, zu sehen, wie komme ich zurecht, wenn es auch mal ein bisschen anstrengend wird, wenn die Witterungsverhältnisse mies werden oder auch einfach Schönheit zu genießen, natürliche Schönheit oder kulturelle Räume zu erkunden, die mir vielleicht doch ein bisschen fremd sind, vielleicht mich diesbezüglich mit meinen eigenen weißen Flecken, vielleicht sogar auch Vorurteilen zu konfrontieren, zu versuchen, das Stück für Stück abzubauen. Das ist ja eine lebenslange Aufgabe. Also wer da sagt, ich habe die Welt verstanden, ich muss jetzt nicht mal vor die Haustür gehen, hat die Welt, glaube ich, genau eben nicht verstanden. Also da gibt es zum Glück genug zu tun für alle von uns. Und wenn ich das noch anfügen darf zum Thema weiße Flecken, gibt es jetzt nicht mehr so viele. Auch da würde ich sagen, ich weiß, es ging jetzt vor allem darum, sozusagen die Frage herzuleiten, aber nur als kleine Hinzufügung, als Nebenabsatz, ist auch das, glaube ich, nicht richtig. Also es gibt erstens durchaus noch sehr viele weiße Flecken, die es zu erkunden gilt. Müssen wir nur mal uns das ganze Thema Höhlen vornehmen, kann man jetzt
Tiefsee
sagen, ja,
Höhlen, soll
ich in Höhlen, interessiert mich nicht. Genau, Tiefsee ist das zweite große Thema, noch wichtiger und noch relevanter, auch für uns als Menschheit, was da so auch ökosystemleistungstechnisch vorgeht. Aber selbst Höhlensysteme, also es gibt Gegenden in China, zum Beispiel der Bundesstaat Yunnan, die sind in ihrer Wasserversorgung zu 80% von ihren unterirdischen Karst-Höhlensystemen abhängig und haben diese fast noch gar nicht erforscht und leiden durch Klimawandel und Co. jetzt im Sommer unter Trockenheit, weil sie an diese unterirdischen Flüsse nicht rankommen, weil sie gar nicht wissen, wo die sind. Und im Winter oder in der Regenzeit besser gesagt, wird dort alles überflutet. Also das heißt, auch das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen. Abgesehen davon kann man natürlich auch wissenschaftlich ganz viel noch erkunden. Antibiotika erforschen mit Hilfe von Lebewesen, Mikroben, die in Höhlen leben und so weiter. Also Tiefsee. Und dann eben das ganze Thema, was für mich auch ein riesiger weißer Fleck ist oder voll von weißen Flecken, ist das ganze Thema Wissenschaft. Also Natur begeistert erleben und verstehen ist ja nicht zuletzt auch eine wissenschaftliche Aufgabe, muss man jetzt nicht selber draußen Studien lesen, aber ich mache es zumindest so, dass ich genau deswegen auch bei mir in der Show sehr, sehr gerne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten einlade, die mir irgendwas erklären. Also die selber Tiefseeforscher sind oder ich hatte auch schon zwei Astronauten zu Gast oder die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, die Forschungsstationen auf der Arktis und Antarktis leitet. Also mit solchen Leuten sich zu beschäftigen, ob nun wie ich jetzt im Podcast oder auch die Bücher zu lesen, auch das sind ja intellektuelle weiße Flecken, die dadurch, dass unsere wissenschaftlichen Methodiken immer ausgefeilter werden, eher noch zunehmen. Also wir verstehen ja und wissen immer mehr, was wir alles nicht wissen. Und deswegen finde ich, sowohl auf der intellektuellen, theoretischen Ebene, als auch eben auf der Ebene des eigenen Erlebens und Reisens, habe ich überhaupt keine Sorge, dass da irgendwelche weißen Flecken verschwinden. Und das ist ja auch gut so.
Das ist wirklich eine coole Ansicht. Das stimmt auf jeden Fall. Ich finde, was du am Anfang gesagt hast, hat mich unfassbar an das erinnert, was Ralf Kaspers mal gesagt hat. Also der Hauptdarsteller von Wissen macht A, der hat sowas Ähnliches gesagt. Der hat, ich glaube, das auf Neugier formuliert und auch gesagt, niemand ist nicht mehr neugierig. Man kann nicht mehr neugierig sein. Es ist ein Gefühl, was man dem ganzen Leben lang nachstrebt. Aber niemand wird sterben und sagen, ich habe alles erlebt, was ich erleben wollte. Finde ich eine coole Ansicht.
Und du hast eben gesagt, dass diese weißen Flecken eigentlich in einem selber sind. Und das finde ich eigentlich schön. Also diese Idee zu sagen, okay, da ist vielleicht noch irgendein Berg noch ohne Sauerstoff bestiegen oder irgendein Ort am Südpol noch nicht kartiert. Aber was ich mir damit eigentlich fülle, ist der weiße Fleck in mir selber. Weil ich irgendwie versuche, mir aus mir selbst dieses Abenteuer zu erleben. Und
ja, safe, das spricht ja auch dafür, dass man dann loszieht, obwohl Länder oder Berge schon entdeckt sind. Einfach um sich selbst das Abenteuer in sich zu füllen.
Nicht die Karten zu füllen, sondern das, was in sich
ist. Das können wir so gut verstehen, wenn wir eine sehr ähnliche Ansicht haben wie du tatsächlich und das auch selber so machen. Ja.
Und genau deswegen ist es ja auch kein Wettbewerb um höher, schneller, weiter, sondern jeder hat eben seine eigenen weißen Flecken. Und wer vielleicht noch nie alleine sich getraut hat, mal irgendwie zu verreisen, jenseits von Pauschaltourismus, für den oder die ist das ein Riesenabenteuer, sich das mal zuzutrauen, zu sagen, ich breche jetzt alleine irgendwo hinauf nach, was weiß ich, Asien oder sogar Australien oder wo es auch hingehen mag. Riesenabenteuer für diese Person. Ist doch wunderbar.
Ja, voll. Ja. Oder wenn man noch nie draußen geschlafen hat, ey, nehmt euch eine Isomatte, schlaft im Garten so. Wenn man das noch nie vorher gemacht hat, ist es das geilste Abenteuer ever. So, ich glaube, das ist auch, man muss immer so ein bisschen scalen. Du sagst auch immer so, ah, ich bin gar kein Abenteuer. Ja, du sprichst halt mit Reinhold Messner und Arvid Fuchs. Natürlich ist man im Vergleich, fühlt man sich immer dann nicht als Abenteurer.
Ich werde immer kleinerer mit jedem Gespräch.
Das ist Top 4 Leute in Deutschland einfach. Ich glaube, du findest niemals einen stärkeren Entdecker als die beiden. Also, klar. Also.
Aber du, das ist halt, ne, ich glaube trotzdem so der Threshold. Ich meine, für die ist das, keine Ahnung, 5 Wochen irgendwie im Himalaya rumzuklettern, das ist für die ein Picknick, so, das ist für die kein Abenteuer mehr. Der Threshold ist einfach bei uns allen unterschiedlich und das, was wir dann erleben, was wir dann innerlich fühlen, ist, das kann für Messner sein, ich steige ohne Sauerstoff auf den Mount Everest und für, weiß nicht, 12-jährigen Tore, ich schlafe das erste Mal alleine draußen. So. Das kann vom Adrenalin vielleicht.
Hast du gemacht mit 12, ne?
Weiß ich gar nicht.
Eine Kindheitserinnerung drin zu stecken, weil du so länger überlegt hast.
Ich glaube, es war mit 12.
Stimmt, Tore der Bäumekletterer.
Aber ich sehe es ganz genauso. Also das, was wir daraus ziehen können, wenn wir diesen, wie ihr es nennt, diesen Threshold überwinden, ich glaube, das ist wirklich ganz ähnlich. Also zu dem, wenn Messner jetzt sagt, ach hier nochmal den einen Gipfel irgendwie neu bestiegen, neue Route erkundet. Klar, physisch etwas riskanter. Aber ich erinnere mich bei dem, was du da gerade ausgeführt hast, an eine WhatsApp, die ich von der Hörerin, ich glaube, erst vor einer Woche oder so bekommen habe, die auf ein Buch hin von mir zu einem Coast-to-Coast-Trail in England, Wanderung Küste zu Küste, schön mit Rucksack durch die Walachei, das auch hingemacht hat, also er hat sich dazu inspiriert gefühlt, hat sich dann dadurch auch getraut, es zu tun, war noch nie vorher wandern, hat auch noch nie vorher in einem Zelt geschlafen und hat jetzt diese Wanderung gemacht, allein durch 3 Nationalparks, durchaus auch zum Teil bergig und eben wild übernachtet im Zelt, ist dort auch legal möglich. Das war für sie das absolute Abenteuer ihres Lebens. Und das aber eben in einer Art und Weise, deswegen habe ich das ja im Buch auch so erklärt, wildnistechnisch, naturtechnisch, atemberaubend, aber nie weit weg von Zivilisation. Und dementsprechend auch immer mit der Möglichkeit, wieder auszusteigen oder mal abends doch mal in einem Pub vorbeizuschauen im nächsten Tal, weil da wieder ein kleines Dorf ist. Oder notfalls doch mal irgendwo in einem Bed and Breakfast zu übernachten. Man muss ja nicht immer gleich ans Limit gehen. Und das hat ihr die Sicherheit gegeben, es einfach mal zu trauen. Sich es einfach mal zu trauen und es zu tun und die war völlig aus dem Häuschen. Das war für sie ein völlig neues Aha-Erlebnis, ein Augenöffner.
Mega schön, dass der Podcast oder die Bücher ihr dann auch die Möglichkeit gegeben haben oder den Anstoß zu sagen, okay, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt, obwohl ich das nicht gewohnt bin und obwohl das was ganz Neues für mich ist.
Das schönste Feedback, was man kriegen kann, definitiv, ja.
Okay, wir machen jetzt einen kleinen Cut hier. Ich habe nämlich noch eine Frage, die ich auf jeden Fall gerne von dir beantwortet werden haben wollen würde. Oh ja. Gott, ich kann schon gar nicht mehr. Es ist zu warm hier einfach. Also,
komplett.
Du
das
hast
ist wirklich so Wahnsinn. Ne? Es ist alles nass, komplett hier. Nass, einfach komplett.
Ich weiß auch gar nicht, ob die Mikros das hier lange genug überstehen. Also, aber alles gut. Also, ich meine, du hast schon mit super vielen Menschen gesprochen. Wir haben schon drüber gesprochen. Arvid Fuchs, Reinhold Messner, Jane Goodall, Ranga Yogeshwar.
Richtig?
Ja, nice. Ole und ich sind natürlich, wir sind kleine Arktis-Antarktis-Fanboys. Das heißt, Arvid Fuchs und Reinhold Messner sind für uns schon so ein bisschen die großen Koryphäen. Wenn du jetzt die Wahl hättest, mit einem von beiden zum Südpol zu ziehen, mit wem würdest du es tun?
Also ich würde die Frage mal vielleicht dann so interpretieren, dass wir davon ausgehen, vielleicht vor 10, ja. 20 Jahren. Also beide sind noch fit und kriegen es noch irgendwie hin, ne? Also sonst ergibt die Frage ja keinen Sinn.
Genau, und sie würden dich auch noch 2 Kilometer auf dem Schlitten ziehen, wenn es mal scheiße ist. Weil da muss man ja immer von ausgehen, die werden sicherlich länger durchhalten als man selber.
Ist natürlich eine fiese Frage, weil es natürlich nicht zum guten Ton gehört, jetzt für mich als Podcast-Host da irgendwelche Lieblinge und Präferenzen kundzutun. Aber ich drücke mich mal nicht und sage Arvid Fuchs. Kann ich auch begründen. Zweierlei. Zum einen ist er nun mal...
Ja.
Der große Experte für Nord- und Südpol. Er war da so oft unterwegs, auch mit allen möglichen Expeditionsschiffen. Also er kennt sich da wirklich aus. Messner ist eher für die Berge zuständig, fürs Hochgebirge. Da würde ich mich dann für ihn entscheiden. Aber damals, als die beiden gemeinsam die Antarktis durchschritten haben, bestand ja diese Partnerschaft auch genau eben darin, dass, glaube ich, sagen zu können, auch Messner sich da ein Stück weit zumindest auf die Expertise von Arvid Fuchs mit verlassen hat. Und so genial Messner ist als Bergsteiger, als Buchautor, als Denker, auch als Bergphilosoph fast schon, möchte ich sagen. Also wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit in jeder Hinsicht. Ich glaube ehrlich gesagt, so auf persönlicher Ebene, im Sinne auch von abends gemütlich mal dann im Zelt sitzen und schwatzen, ist der Arvid Fuchs dann doch nochmal so ein bisschen mehr easygoing. Also da würde ich, glaube ich, einfach einen besseren Draht zu finden. Ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn man sich da durchs ewige Eis kämpft.
Nee, ich glaube, das haben wir in den Folgen auch oft genug behandelt, dass das manchmal ausschlaggebend ist, wie gut man sich versteht für die ganze Reise. Nice, coole Antwort. Ich glaube, Tora hat die Frage extra als letztes gestellt.
Die schwierigste Frage ist. Ja. Erik, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass wir wirklich mal so ganz ungezwungen, aber doch fand ich sehr philosophisch und sehr tief über Abenteuer sprechen konnten.
Sehr, sehr gerne.
Ja, es hat uns auf jeden Fall mega gefreut, dass du mit dabei warst. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Richtig cool, dass wir das heute organisieren konnten. Wie gesagt, ihr findet Weltwach auf jeden Fall ganz oben in der Beschreibung. Lieben, lieben Dank.
Hört rein.
Lieben Dank euch. Ja, lieben Dank. Bleibt wild und
Erik.
Macht weiter so.
Mach es gut, ihr Lieben. Macht es gut.
Ciao.